Ja, lieber Herr, ich danke dir, dass du ein König bist, der immer bleibt und dass auch dein Wort immer bestehen bleibt. Danke, dass wir es haben, dass wir uns auf dich und dein Wort verlassen dürfen und dass du dich uns groß machst durch dein Wort und dich uns zu verstehen gibst durch deinen Geist. Amen. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich kein Russisch kann, aber ich finde, irgendwie klingt jede Sprache einfach super, wenn Gott damit gelobt wird. Also das trifft aufs Russische genauso zu wie aufs Winterbacher Blatt. Ja, es ist herrlich, wenn wir Gott mit einer Sprache loben können, die wir gut verstehen. Leider kann ich meine Predigt nicht zweisprachig halten. Es tut mir leid für die ukrainischen Besucher. Aber es gibt ja da elektronische Hilfen. Noch müssen wir uns da irgendwie mit begnügen. Vielleicht gibt es irgendwann eine bessere Lösung. Ich bemühe mich, langsam zu sprechen und so deutlich wie möglich. Dann kommt man eventuell mit. Also wir überlegen noch, wie wir das in Zukunft verbessern können. Zunehmen ist gesund. Ich weiß, das ist gewagt, wenn ich das sage. Ja, wir haben zu Hause eine total motivierende Waage. Ja, also wenn ich mich da drauf stelle, da ist ein Schäfchen abgebildet. Ja, also sehr, sehr gemeindekompatibel. Und das ist umgeben von Schokoladentafeln. Und da steht dann drauf, ich habe schwere Wolle. Das motiviert mich immer total. Ja, es ist gar nicht so leicht. Ja, wenn wir über Gewicht nachdenken, dann denken wir immer, ja, ich muss abnehmen, ich muss schlank werden. Es ist auch gar nicht so leicht abzunehmen, weil unser Körper so konstruiert ist, dass er möglichst effizient Fettpolster anlegt für schlechtere Zeiten. Und was in Krisenzeiten, in Hungerzeiten, bei wenig Nahrung ein Segen ist, das wird bei hohem Lebensstandard natürlich dann auch zum Problem. Und deswegen tun wir, wenn die Arbeit fehlt, wenn die harte körperliche Arbeit fehlt, in unseren Wohlstandsgesellschaften ziemlich viel dafür, uns künstlich zu belasten, damit wir zumindest eine schönere Figur hinkriegen, im Idealfall auch einen gesünderen Körper. Mit Diäten und mit Sport, und das geht mehr oder weniger erfolgreich. Aber zunehmen ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Zunehmen gehört doch zu jeder gesunden Entwicklung dazu. Ich weiß noch, als wir unsere zu leichtgewichtigen Zwillinge hochpäppeln mussten, ja, und da haben wir die täglich gewogen. Und wir haben ganz gebannt auf die Anzeige geguckt jeden Morgen, und was für ein Glück, wenn da das Ding nach oben ging, ja, wenn die endlich zugenommen haben. Zunehmen, das bedeutet doch auch Wachstum, und Wachstum ist immer ein Kennzeichen für Leben, gesundes Wachstum jedenfalls. Und ums Wachstum und ums Zunehmen soll es heute gehen. Ich lese dazu eine Passage aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. 1. Petrus 2, 1 bis 10. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachst zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden oder der soll nicht zugrunde gehen. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Petrus schreibt diesen Brief gegen Ende seines Lebens vermutlich von Rom aus. Und Petrus hat wohl mehr als jeder andere Jünger sehr ausgeprägte Höhen und Tiefen erlebt in seinem Leben mit Jesus. Aber genau das hat ja auch seinen Glauben stark gemacht. So konnte er zum Fels für die Gemeinde werden, so wie es Jesus für ihn von Anfang an vorgesehen hat. Mir war Petrus schon immer sehr sympathisch, weil er so typisch menschlich ist. Mit einigen Stärken, aber vor allem auch mit reichlich Schwächen. Vor allem war Petrus aber einer, der unbedingt Jesus nachfolgen wollte. Und dabei hat er gelernt, dass er das nur kann, wenn er nicht auf seine eigene Kraft setzt. Die hat er ja ab und zu ganz schön überschätzt. Petrus hat gemerkt, dass er Jesus nur folgen kann, wenn er sich ganz und so komplett wie möglich auf ihn verlässt und sein Leben ihm ganz anvertraut. Und das war für ihn aber nicht so von heute auf morgen, und das wird auch bei keinem von uns so sein, sondern das ist immer ein lebenslanger Prozess. Gerade dann, wenn man denkt, jetzt bin ich stark im Glauben, dann kommt die Klatsche. Ja, dann kriegen wir oft eins aufs Dach und wir merken, nein, es ist nicht meine Kraft, die mich bei Jesus hält. Er selbst hält mich fest. Es war bei Petrus manchmal eine sehr harte Schule. Wir haben das ja gerade die letzte Zeit auch in der Passionsgeschichte nochmal Revue passieren lassen. Aber am Ende des Lebens von Petrus, da steht dieser Mann als ein eindrucksvolles Entwicklungsergebnis seines Herrn. Weil Jesus niemanden aufgibt, der ihm vertraut. Jesus lässt niemanden mit seinen Schwächen allein, und da verkörpert Petrus für mich wie kein anderer Jünger, was für eine Geduld und was für eine Liebe Jesus für uns Menschen hat. Wenn nur diese eine Bedingung gegeben ist, dass jemand wie Petrus sein ganzes Leben Jesus anvertraut. Petrus hat sich ganz auf Jesus eingelassen, und dann ist er auch zu einem starken Halt für die junge Gemeinde geworden. Weil er Jesus an seine Schwächen rangelassen hat. Die hat er nicht vertuscht. Das war auch gar nicht möglich. Es war ihm auch manchmal peinlich, und manchmal ist es auch peinlich, wenn man die Geschichten von ihm liest. Aber sei dir sicher, wenn es wegen Jesus in deinem Leben peinlich wird, dann ist es gleichzeitig auch heilsam. Dann wird dich das am Ende aufbauen. Der Glaube von Petrus und seine Glaubwürdigkeit als Apostel hat jedes Mal ein bisschen mehr zugenommen, wenn Jesus in ihm mehr zugenommen hat. Und durch Jesus kriegt Petrus quasi als Ergebnis einer lebenslangen Schule selbst großes geistliches Gewicht. Und damit ausgestattet, schreibt er dann am Ende seines Lebens diese beiden Briefe, aus denen wir eben aus dem ersten eine Passage vorgelesen haben. Zumindest diesen ersten Brief schreibt er übrigens an verschiedene Gemeinden, die über eine größere Region verstreut waren, zusammengesetzt aus jüdischen wie auch aus nichtjüdischen Leuten. Klassischerweise wird ja immer gesagt, Petrus war der Judenapostel und Paulus war der Heidenapostel. Aber das ist zu simpel. Petrus ist zum Felsen für die ganze Gemeinde Jesu geworden und nicht nur für deren jüdischen Teil. Übrigens, als Petrus nach dem Tiefpunkt der Verleugnung von Jesus wieder aufgebaut wurde, da hat er ihn nicht nach seinen Stärken und Schwächen gefragt. Ja, so nach dem Motto, jetzt hat man ein Bewerbungsgespräch und mal schauen, was der Apostel so drauf hat. So machen wir das vielleicht. Jesus hat nicht nach seinen Stärken und Schwächen gefragt, sondern nach seiner Liebe für ihn. Die Liebe zu Jesus, das ist die entscheidende Grundlage für einen Aposteldienst, in den er hineinwachsen soll und in dem er zunehmen soll. Und diese Liebe, das weckt in ihm den großen Wunsch, dass auch die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, wächst. Die Liebe zu Jesus weckt den Wunsch nach Wachstum. Und wenn auch wir für die Gemeinde das Beste wollen, dann ist eigentlich diese Frage von Jesus an Petrus die ganz entscheidende: Hast du mich lieb? Und je mehr von uns diese Frage ganz von Herzen mit Ja beantworten können, desto gesünder wird unsere Gemeinde wachsen und leben. Die Gaben und die Fähigkeiten und auch das notwendige Miteinander, das wird uns unser Herr durch seinen Geist schenken. Entscheidend ist, dass die Liebe für ihn da ist. Jesus hat Petrus wegen seiner Liebe, nicht wegen seinem besonders tollen Können, sehr viel anvertraut. Vielleicht auch gerade wegen der Schwächen, die er hatte, die er sich eingestehen musste und wo er immer wieder neu Vertrauen lernen musste. Das hat ihn auch vor Überheblichkeit bewahrt. Liebe und Vertrauen, das zählt in der Nachfolge. Und dann hat Jesus es nicht so gesagt, wie wir das tun würden: Ich berufe dich in den Apostel- und Pastorendienst, sondern er sagt Petrus das mit einem sehr schönen, anschaulichen Bild: Weide meine Schafe. Also sei ein Hirte für meine Schafe, für meine Gemeinde, die sich bald bilden wird, in meinem Auftrag. Und das hat Petrus umgesetzt. In seiner berühmten Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 oder durch seinen Mut vor dem Hohen Rat, als die ihm die Verkündigung des Evangeliums verbieten wollten, dann bei seinem Votum für die Nichtjuden beim Apostelkonzil, durch seine Unterstützung von Paulus und schließlich auch durch seine Briefe. Durch die Aufnahme dieser Briefe in die Heilige Schrift geht die Wachstumshilfe von Petrus für uns direkt auch bis in unsere heutige Zeit. Wachst und baut euch auf, schreibt er. Aber wie und durch was? Petrus spricht hier ähnlich wie Jesus und sehr typisch für einen Israeliten, sehr stark in Bildern. In teils alttestamentlichen Bildern, so spricht er auch hier vom Zunehmen im Glauben des Einzelnen und auch vom Wachstum der ganzen Gemeinde. Das erste Bild, die Muttermilch. Heute ist ja der Sonntag im Kirchenjahr mit dem schönen Namen Quasimodo Geniti. Ja, wer regelmäßig die Losung liest, der hat das da vielleicht mitgekriegt. Manche können sogar Latein. So wie die Kinder oder so wie die neugeborenen Kinder. Und tatsächlich vergleicht Petrus hier das geistliche Wachstum mit der Gewichtszunahme eines Babys durch die Muttermilch. Muttermilch enthält neben dem nötigen Wasser übrigens 1,2% Eiweiße, 3,5 bis 3,8% Fett und 7% Zucker. Und dazu kommen wichtige Enzyme, Vitamine und Mineralien. Die nahrhafteste Milch unter den Säugern hat übrigens der Seeelefant mit über 50% Fettgehalt. Also dagegen ist Dosenmilch fettarm. Entscheidend ist aber, dass Muttermilch ein perfekt abgestimmter Mix ist für optimales Wachstum, für Ernährung und Schutz des Babys, das heranwächst. Die Milch sorgt für gesundes Wachstum, so wie junge Christen und Gemeinden gesund heranwachsen sollen, indem sie die optimale geistliche Nahrung kriegen. Das ist der Vergleichspunkt hier von Petrus. Er schreibt vom Logikon Adalon. Und das ist eine Wortkombination, die Petrus hier verwendet. Die kann man nur sehr schwer mit zwei deutschen Begriffen übersetzen. Es ist so typisch für ihn wie auch für Jesus, dass er bildhafte hebräische Sprache griechisch ausdrückt. Und Luther übersetzt das dann mit vernünftiger, lauterer Milch oder reiner Milch. Man kann den Originaltext vielleicht auch mit unverfälschter, geistlicher Milch übersetzen. Aber was soll das sein? Was ist vernünftige, lautere Milch? Also mir scheint das nicht so gelungen übersetzt, weil Petrus im Zusammenhang hier eindeutig vom Wort Gottes und nicht von der Vernunft des Menschen spricht. Das Logikon, das ist der Logos Gottes, das Wort Gottes, das entspricht hier im Bild der Muttermilch. Und diesen Zusammenhang entfaltet zum Beispiel die neue Genfer Übersetzung besonders gut. Manchmal reichen einfach wenige Worte nicht aus. Ich lese mal nach dieser Übersetzung den Vers 2. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Das ist das Anliegen von Petrus. Wenn ihr im Glauben wachsen wollt, dann nehmt das Wort Gottes begierig auf, hungert nach Jesus, der Gottes Wort ist, schreit regelrecht nach Nahrung, nach seinem Wort und saugt alles begierig und unverfälscht in euch auf, wie ein Baby die Muttermilch. Ihr müsst mal darauf achten, wie ein Baby darauf konzentriert ist, wenn es Hunger hat und trinken will. Ja, da gibt es nichts rechts und links, da ist nur das eine wichtig. Und deswegen hört und lest auch Gottes Wort möglichst direkt aus der Bibel und zieht euch nicht nur kurze YouTubes rein, die manches vielleicht unterhaltsamer erklären, aber wir brauchen unbedingt für unser Glaubensleben das Original. Gottes Wort hat übrigens einen guten Geschmack. Vielleicht musst du erst noch drauf kommen, aber es schmeckt zum Beispiel sehr nach Freundlichkeit. So Petrus in Vers 3, ihr habt schon geschmeckt, dass der Herr freundlich ist. Paulus, sein Kollege, spricht im Titusbrief mal von der Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Sein Wort an uns ist ein freundliches Wort, weil Gott uns gegenüber freundlich gesonnen ist. Und diese Freundlichkeit Gottes, die zeigt sich besonders bei Jesus. Und diese Freundlichkeit ist es auch, die uns geistlich wachsen lässt. Sie gehört auch folglich ganz logischerweise zu den Früchten des Heiligen Geistes. Darüber hatten wir ja vor ein paar Wochen mit Dirk Düring nachgedacht. Zu den Früchten des Geistes Gottes, die er in uns reifen lässt, gehört wieder die Freundlichkeit. Und Gottes Freundlichkeit macht unfreundliche Menschen zu freundlichen Menschen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Freundlichkeit ist ein Zeichen von gesundem Glauben. Und diese Freundlichkeit wird weiter zunehmen, je mehr man in Gottes Wort vertieft ist. Also fördert das Bibellesen die Freundlichkeit und nicht etwa die Griesgrämigkeit. Da warnt Petrus aber gleich zu Anfang auch vor Krankheitserregern, die in uns stecken und die sich ganz schnell bei uns sozusagen als multiresistente Keime erweisen können, wenn wir zu wenig von Gottes stärkendem und auch manchmal notwendigerweise immunisierendem Wort in uns aufnehmen. Gerade auch, wenn es um Weltanschauungen geht, die uns verblenden wollen, die uns von Gott wegführen, die uns Zweifel einreden wollen, dann ist es wichtig, dass wir regelmäßig die Nahrung aus seinem Wort zu uns nehmen. Und dann haben die Keime, die Petrus hier nennt, wie Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede in uns auch kein leichtes Spiel mehr. Paulus wechselt jetzt in seiner Bildsprache vom menschlichen Körper auf den Bau. Und dort gilt ja auch, kein Wachstum ohne gescheite Gründung. Petrus greift hier einen Selbstvergleich Jesu aus dem Alten Testament auf, wie er in Psalm 118 und auch in Jesaja 28 schon als messianische Ankündigung steht. Im Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das steht in Matthäus Kapitel 21, kritisiert Jesus mal die hohen Priester und Schriftgelehrten sehr scharf, weil sie seine Bedeutung als Eckstein, als Grundstein für Gottes anbrechendes Reich nicht sehen wollen, nicht erkennen wollen und auch nicht anerkennen wollen. Aber Petrus macht hier klar, es ist für die junge Gemeinde unbedingt erforderlich, dass sie verstehen, wie kostbar dieser Grundstein, dieser unverzichtbare Eckstein Jesu für das Zunehmen, für das Wachsen der Gemeinde ist. Er baut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, schreibt er. Und dann, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Er baut euch auf zu einem geistlichen Haus, zu einer Gemeinde, die keinen anderen Grund haben kann, als den, den Gott selbst gelegt hat, Jesus Christus. Er als der Eckstein ist der entscheidende Ausgangspunkt. Er ist auch der Orientierungspunkt und er ist auch der Zielpunkt für diesen ganzen Bau der weltweiten Gemeinde Jesu. Und Petrus möchte, dass junge Christen, an die er hier schreibt, diese zentrale Bedeutung von Jesus voll erfassen. Wenn der Glaube in der Gemeinde nicht nur bei jedem Einzelnen, sondern die Gemeinde als Ganzes wachsen soll, wenn Christen so leben wollen, wie es Gott gefällt, dann geht das nur unter der Regie von Jesus. Er ist der Herr, der den Ton angeben muss. Er ist die Grundlage auch für jedes christliche Tun. Er ist am Kreuz und mit dem leeren Grab selbst zum Grundstein fürs Leben im Reich Gottes geworden. Gemeindewachstum geht nicht ohne Jesus, geht nicht ohne seine Worte. Und wer ihn als zentralen Orientierungspunkt aufgibt, der wird nicht mehr zu seiner Gemeinde der Gläubigen gehören können. Das schreibt hier Petrus auch sehr deutlich. Die Bestimmung für diesen Unglauben ist dann konsequenterweise der Tod. Ohne Jesus, ohne diesen Eckstein kein Leben und kein Wachstum, ohne ihn stirbt jede Gemeinde. Und dann kommt ein sehr ungewöhnliches Bild, zum Leben erweckte Steine oder lebendige Steine. Petrus überbietet sich hier förmlich in diesem Text mit Bildern, die uns manchmal fast ein bisschen schwülstig erscheinen, weil wir nicht so drinstecken in dieser Sprache, in diesem Denken. Er spricht hier von lebendigen Steinen. Von der Milch über den Eckstein kommt er zu diesen Steinen. Und auch Jesus bezeichnet er als lebendigen Stein, sozusagen als den ersten dieser lebendigen Steine, aus denen dann ein Bau wachsen soll. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine. Also wenn ich an lebendige Steine denke, dann denke ich erstmal ans Gartenzentrum. Ja, da kennt man vielleicht lebende Steine. Vielleicht habt ihr sowas schon mal gesehen. Aber hier steht der Stein als solche zunächst mal für tot, für totes Material. Es gibt eben nichts, was toter ist als ein Stein. Und Steine gab es in Israel ja reichlich, vor allem in der Wüste und auf den Friedhöfen. Wenn man heute auf dem Ölberg steht und rüberguckt zum Tempelberg, dann liegt vor einem ein riesiges Gräberfeld aus gemauerten Gräbern. Nur eine einzige Steinwüste ist hier zu sehen. Wenn dort was leben soll, dann muss Gott ein Schöpfungswunder tun, damit aus toter Materie leben wird. Und Jesus verwendet dieses Bild auch und sagt den skeptischen Pharisäern und Sadduzäern, die geglaubt haben, dass ihr Heil von ihrer Abstammung kommt, Gott vermag aus diesen Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken und dabei zeigt er wohl auf die Steine, auf denen er gerade steht. Wer nicht an ihn glaubt, der ist geistlich tot wie ein Stein. Und wenn er noch so einen einwandfreien jüdischen Stammbaum hat oder heutzutage, wenn er noch so ein einwandfreies christliches Elternhaus hat, wer Jesus nicht von Herzen liebt, Wer ihm nicht vertraut und an ihn glaubt, ist tot wie ein Stein. Und diese Steine können nur von ihm lebendig gemacht werden. Und dann sind natürlich auch da noch die Steine des Tempels im Bild enthalten. Der steinerne Tempel als Bauwerk in Jerusalem, der konnte ja nicht wachsen, weil er eben aus Stein war. Jesus hat aber vor, einen bedeutenderen Tempel zu bauen. Einen, der über Jerusalem hinaus in die ganze Welt hinein wachsen soll. Und das geht eben nur mit lebendigen Steinen, mit Menschen, die ihm gehören. Jesus ist auch aus einem steinernen Grab auferstanden und hat dazu das nötige Leben möglich gemacht. Und jeder, der jetzt an ihn glaubt, der wird durch seinen Heiligen Geist zu einem lebendigen Stein. Und so entsteht ein Tempel aus Menschen, die durch Jesus neues, ewiges Leben haben. Und als Ansammlung von Menschen, die eine Einheit bilden sollen, werden sie zu einem lebendigen Bauwerk zur Ehre Gottes, das nicht von Händen gemacht ist. Das ist ein ewig unzerstörbarer Tempel und er wächst so lange weiter, bis Jesus wiederkommt und ihn vollendet. Und das Schöne ist, dieser Tempel besteht aus lebendigen Steinen aller Nationalitäten. Deswegen können wir eins sein, ob aus der Ukraine, ob aus Deutschland, aus England, aus China, es ist egal. Wer zu Jesus gehört, ist ein lebendiger Stein, der mit den anderen zusammen ein herrliches Bauwerk bildet. Berufen zu königlichen Priestern, auch das nennt Petrus hier noch, als eine Bedingung oder auch als eine Möglichkeit für Wachstum. Lebendige Steine sind zu einem bestimmten Zweck da und vom Baumeister dazu erwählt. Sie leben, um zu wachsen. Und sie leben natürlich, damit durch sie das Reich Gottes wachsen kann. Das geht ja nur, indem sie das Leben an andere weitergeben. Es geht nur dadurch, dass sie von dem erzählen, was Jesus mit ihnen gemacht hat. Dass er ihr Leben verändert hat, das muss weitergegeben werden. Jesus selbst muss verkündigt werden. Wer er ist und welche Bedeutung er für die Menschen hat. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du auch ein königlicher Priester, vom König Jesus selbst angestellt. Wir haben vorhin vom König gesungen. Macht euch immer wieder was bewusst, was das bedeutet. Wir singen vom König. König heißt, ich werde regiert von Jesus. Das heißt, mir kann eigentlich nichts in meinem Leben egal sein, wenn es nicht von Jesus auch beurteilt und bestimmt wird. Wir sind eingestellt, um Gottes große Taten zu verkünden und um Gott ganz unmittelbar zu dienen. Und dazu brauchst du jetzt gar kein extra Priesteramt mehr, wie im alten Bund. Jeder Jesus-Nachfolger ist ein königlicher Priester. Und dann darfst du mithelfen, an diesem großen Tempel zu bauen. Wir sind auch ins Licht gestellt. Er hat euch berufen aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wer zu Jesus gehört, der steht mitten in einer dunklen Welt in seinem Lichtkegel. Das Licht ist ein Bild für die Ausleuchtung und Erleuchtung der Kinder Gottes durch seinen Heiligen Geist. Und dieses Licht Jesu, das sorgt wie bei Pflanzen für gesundes Wachstum und es macht die Seele hell. Es macht sie eben auch freundlich, fröhlich, hoffnungsvoll und auch mutig. Schließlich geht es um ein Volk, das Jesus wachsen lassen möchte, ein begnadigtes Volk. Petrus schreibt, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das ist ein Zitat aus Hosea. Und das ist jetzt eigentlich der Höhepunkt des Zuspruchs von Petrus an die Gemeinden, die er schreibt. Ihr seid begnadigte Sünder und gleichzeitig begnadete Kinder Gottes. Ihr seid sein neues, heiliges Volk. Das war damals besonders für diejenigen eine große Zusage, die keine jüdischen Wurzeln hatten. Gottes Volk aus allen Völkern. Und das hatte schon Hosea gesehen und das hat auch Paulus bestätigt im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 24. Da schreibt er, dieses Volk besteht eben nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden. Sie gehören als vollwertige Bürger des Gottesvolkes durch Jesus dazu. Und das alles allein aus Gnade. Die bewirkt ein Volk, das Jesus aus allen Menschen dieser Welt zusammenführt. Und wer das alles aus der Feder vom Ex-Fischer Petrus liest, der merkt, dass das gar nicht so wenig ist, was er verstanden hat. Also ich finde das eine geballte Ladung, das ist ja nur ein kleiner Teil aus einem seiner Briefe und da steckt so viel drin, so viel Lob auch über Jesus, dass wir da sehen können, wie sein Verständnis von Gott immer mehr zugenommen hat, wie tief er die Bedeutung Jesu für die ganze Welt erfasst hat. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass sein persönlicher Glaube immer mehr zugenommen hat, sodass er definitiv zum Fels für die Gemeinde und auch zum Menschenfischer geworden ist. Aber er wird auch zu einem Wachstumsförderer des Glaubens für die ganze Gemeinde, die wachsen soll wie ein Baby, das durch die Muttermilch des Wortes Gottes optimal versorgt wird. Die wachsen wird wie ein Bau, der auf den Eckstein Jesus gegründet ist. Die wachsen wird wie ein ständig größer werdender Tempel aus Jesus-Nachfolgern, die als lebendige Steine zur Ehre Gottes leben. Die wachsen wird durch königliche Priester, die Gottes gute Botschaft nun schon seit zwei Jahrtausenden an andere weitergeben. Und die wachsen wird im Licht seines Geistes, der die Seele jeden Einzelnen freundlich und hell macht, die durch Jesus zu einem multinationalen Volk von Begnadigten heranwachsen darf, das für die Ewigkeit bleibt. Lass dich von Petrus überzeugen, dass es das Beste ist, wenn du auch dazu gehörst, damit dein persönlicher Glaube weiter wächst in der Gemeinschaft mit anderen und die Gemeinde auch durch dich wieder ein bisschen mehr zunimmt. Amen. Lieber Herr, wir danken dir, dass du der Garant bist für Wachstum, was uns selbst angeht, was unseren inneren Menschen angeht, aber auch was uns als deine Gemeinde angeht. Wir bitten dich, dass du uns täglich wieder neu deine Größe und Schönheit vor Augen führst und dass wir daraus die Kraft schöpfen, die uns auch antreibt, dass wir das, was wir an dir haben, auch anderen weitersagen. Danke, Herr, dass du uns zusammengestellt hast. Danke, Herr, dass du uns die Kraft zum Zunehmen gibst. Amen.